WM. Schaut euch das an hier. Das war jetzt wirklich, also, es, ich denke, ich bin bei der Formel 1, ja.
England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Hallo, hier ist der Andreas Wagner-Manslau. Ich bin seit Jugendzeiten absoluter Aston Martin-Fan und ich werde heute dem Alexander und dem Klaus erläutern, worin die Faszination bei dieser Automarke und insbesondere natürlich bei diesen Autos liegt. Und ich hoffe, ihr habt jetzt einen interessanten Podcast.
Mein lieber Klaus, du kannst beim heutigen Thema leider nicht mit dabei sein. Es geht um Aston Martin, eine Kultmarke aus England von Rennautos und Sportwagen. Und die haben aber immer nur Platz für zwei Personen. Tut mir heute leid. Aber ich habe einen guten Freund, der so ein Gefährt fährt und der alles weiß über Aston Martin. Das ist der Andreas Wagner-Manslau und der wird jetzt hoffentlich gleich bei uns eintreffen. Ah, schau mal. Da kommt Andreas gefahren mit dem wunderbaren Gefährt hier. V12 steht schon drauf. Einmal kurz parken, wenn so ein schönes Gefährt überhaupt parken darf. Lieber Andreas, toll, dass du da bist. Hallo.
Ja, grüß dich, Alexander.
Großer England-Fan auch, wenn man Aston Martin fährt?
Ja, natürlich. Ja. Letztes Jahr 5000 Kilometer durch England gefahren mit diesem Aston Martin. Auch mit der Gruppe. Wir waren eine Aston Martin-Gruppe von 20 Fahrzeugen.
Das muss man dazu sagen, du bist in einem richtigen Aston Martin-Club. Da gibt es ja einen in England und einen in Deutschland. Wo bist du Mitglied?
In beiden, ja. Also es gibt einen, der ist relativ jung, erst seit anderthalb Jahren hier in München gegründet worden. Und es gibt den englischen, der aber einen ganz offiziellen deutschen Ableger hat. Da ist allerdings der Hauptsitz in Hamburg.
Und da ist natürlich die Voraussetzung, erstmal Aston Martin Besitzer zu sein. Und muss man irgendwelche bestimmten PS-Anzahlen mitbringen oder nehmen die auch den kleinsten, den es gibt?
Die nehmen auch den kleinsten, den es gibt, ja.
Apropos kleinsten, das scheint ja nicht der kleinste zu sein. Also ich bin ja bei dir schon öfter mal in deiner Garage gewesen. Du hast, glaube ich, 5 solche tollen Fahrzeuge. Aber das hier ist schon was Besonderes. Was ist es für ein Modell? Sag uns doch mal, was für ein Aston Martin hast du heute, wo du mich ausführen wirst?
Ja, das ist ein Aston Martin Vanquish S Volante. Volante heißt, dass das ein Cabrio ist und ist tatsächlich der mit diesem Motor, das ist ein knapp 6 Liter V12 Motor, ist der letzte V12 Sauger, den Aston Martin produziert hat. Danach gibt es nur noch Turbomotoren.
Jetzt muss man noch sagen, wie bist du eigentlich zur Faszination Aston Martin gekommen? Du warst ja Unternehmensberater, sehr erfolgreich und machst jetzt ein bisschen ruhiger und widmest dich diesem Hobby. Aber es gibt ja auch andere schöne Automarken, Porsche, Co. und so, wenn man ein bisschen rennen will.
Ja, also Aston Martin hat mich schon als Jugendlicher begeistert. Ja, die Form hat mir schon immer sehr, sehr gut gefallen. Hab natürlich nie daran gedacht, dass ich mir jemals einen kaufen könnte. Tatsächlich war so. Und so als dann die Kinder aus dem Haus gingen und man sozusagen zum Empty-Nester wird, das ist ja so ein Begriff, der dann gerne verwendet wird, ja. Und man sagt, okay, man braucht jetzt nicht mehr die Autos, mit denen man in den Urlaub fährt und die ganze Familie hinten drin sitzt, ja, dann kamen die ersten Gedanken, einen Aston Martin mal zu kaufen tatsächlich, ja, und das ließ sich dann auch realisieren. Und so ist dann wirklich ein Traum, der zunächst einmal als unerfüllbar galt bei mir, hat sich dann tatsächlich dann erfüllt und immer mehr Begeisterung, ja, und dann noch einen weiteren dazu gekauft und es ist ein super tolles Auto. Dieses leichte Understatement, das sich mit diesem Auto verbindet, ist für mich ganz wichtig. Dieses Image, James Bond und so weiter, ist wirklich eine ganz tolle Faszination für mich. Deswegen mag ich diese Marke allein schon vom Image und dieses Auto ganz besonders hier.
Jetzt hast du mir das Stichwort James Bond gegeben. Kennen natürlich alle in jedem James Bond Film bis in die Neuzeit. Von angefangenen Sean Connery Filmen spielt Aston immer irgendwo eine Rolle. Und wenn auch diese schönen Autos oft zerdeppert werden bei irgendwelchen Stuntrennen. Aber der erste war ja, glaube ich, was war das für ein Film? Goldfinger?
Goldfinger, ja, mit Sean Connery und dem berühmten DB5, der vermutlich der bekannteste und viele sagen auch der schönste Aston Martin ist, ja. Und da gibt es ja diese berühmten Fotos oben am Furka-Pass in der Schweiz. Das ist ein Nebenpass vom Gotthard. Und da kann man hinfahren. Da ist sogar ein Schild, wo diese Fotos gemacht wurden damals, ja, die man ja kaufen kann und sich aufhängen kann. Und ist natürlich jetzt für das Image von Aston Martin insgesamt extrem wichtig gewesen, diese Verbindung mit James Bond. Ja, das ist natürlich so vom Marketing und vom Gesamtauftritt eine ganz tolle Sache.
1964, da ging es los mit dem DB5. Und bei was sind wir jetzt gelandet? In den letzten Film so? Hast du auch reingeguckt?
Ja gut, in dem letzten Film haben sie tatsächlich, jetzt muss ich kurz überlegen, da haben sie wirklich den DB5 wieder hergenommen. Sie haben den da so eine Verfolgungsjagd in so einem kleinen Dorf in Italien und so weiter, wo mit Maschinengewehren geschossen werden. Und da wird tatsächlich so ein DB5 wieder hergenommen. Ja, tatsächlich.
Also du hast mir versprochen, du nimmst mich heute auf eine kleine Spritztour mit. Erstes Mal im Leben mit einem echten Aston Martin fahren. Für euch, für unsere Britpod-Hörerinnen und Hörer, das wird ein Erlebnis, auf das ich euch möglichst mitnehmen will. Und da muss ich mir jetzt noch ein Mützchen aufsetzen, eine Sonnenbrille und dann geht's gleich los. So, mein lieber Andreas Wagermannslau, es ist ja wirklich ein Feeling, dass ich heute in so einem Maschinchen sitzen darf. Jetzt haben wir den Motor mal nur kurz ausgemacht, weil es ist ja schon eine besondere Sache, diese Maschine überhaupt anzukriegen. Da soll ja immer irgendein Kristallschlüssel eine Rolle spielen, sieht man im James Bond auch. Ist das der, ja?
Ja, das ist dieser Kristall- oder Glasschlüssel. Den muss man dann reinstecken hier in diese Scheide und dann durchdrücken. Und dann startet der Motor.
So. Jetzt hat ja der Vanquish geheißen, ist auch gleich aufgeleuchtet hier. Was bedeutet denn dieses Vanquish eigentlich?
Ja, das Vanquish hat es schon immer auch in der Vergangenheit gegeben. Auch nach den 2000ern waren die erste Vanquish-Generation. Dann kam DBS, das war immer Spitzenmodell. Dann wieder Vanquish, zu dieser Generation gehört hier diese. Und Vanquish heißt tatsächlich, wenn man in ein englisches Wörterbuch guckt, bezwingen, vernichten. Und das kann sich eigentlich nur eine englische Sportautomarke leisten. So einen Namen zu verwenden. Würde eine deutsche Autofirma so einen Namen verwenden, das wäre ein kompletter PR-Gau. Die würden vermutlich kein einziges Auto verkaufen. Aber bei den Engländern geht das, die sehen das völlig entspannt. Ja, und deswegen heißt dieses Auto Vanquish.
Wahnsinnige Geschichte. Wir wollen ja heute mal ehrlich sein, wir fahren nicht in England mit diesem englischen Auto. Wir fahren im schönen Deutschland so ein bisschen im Fünfseengebiet um Starnberg herum, machen einen kleinen Ausflug und alle Leute gucken schon immer, weil die so ein Auto alle noch nicht so gesehen haben. Das ist ja auch eine besondere Farbe. Wie nennt sich das? Das ist ja nicht Racing Blue oder Green oder was ist das?
Das heißt ganz offiziell Ocellus Teal Metallic. Und ist so ein Petrolgrün-Blau. Ich finde eine sehr schöne Farbe.
In welchen Farben hast du deine Autos noch?
Ja gut, der andere Vanquish, der ist in einem Metallic Silbergrau mit weißen Ledersitzen, schaut extrem aus. Dann habe ich noch einen dritten, den Vantage mit einem V8 Motor, der blau ist, ja, marineblau mit wunderschönen vanilleweißen Sitzen, also cremefarben. Die Kombination schaut wirklich sehr, sehr schön aus. Sind alle drei Volantis, also Cabrios, wenn man das Dach öffnen kann, weil ich ein absoluter Fan von offen fahrenden Autos bin.
Ja. Dann gibt's noch einen?
Nee. Ja, also was Aston Martin betrifft, war's das.
Das war also mein drei Aston Martin. Manche sind froh, wenn sie sich einleisten können. Was hat dich dazu bewogen? Noch andere Modelle? Ist das immer noch ein anderes Fahrgefühl oder was ist der Grund dafür? Oder ist das eine Sammlerleidenschaft?
Ja, so ein bisschen Sammlerleidenschaft, weil die sind sehr, sehr unterschiedlich. Ja, und die eine Strecke mit dem zu fahren, dem anderen ist sehr, sehr unterschiedlich, diese Autos. Ja. Hängt dann auch natürlich ein bisschen von der Strecke ab, ja, weil der Vanquish beispielsweise war der Aston Martin Club jetzt auf den Spuren von Casino Royale in Karlsbad in Tschechien. Da konnte ich leider aus gesundheitlichen Gründen nicht mitfahren. Aber solche Strecken in den Ostblock hinein, da würde ich jetzt mit dem Vanquish vermutlich nicht so fahren, ja, weil letztendlich die Straßen an der einen oder an der Stelle nicht so gut sind, ja, da hätte ich dann vermutlich den DBS gewählt.
Also Bodenschwellen sind nichts für den schönen Wagen, nehme ich mal an, oder?
Nein, das war jetzt auch bei der Ausfahrt, diese 5000 Kilometer in England. Man muss sagen, englische Straßen und Aston Martin ist nicht unbedingt total kompatibel, aber es hat funktioniert.
Und das Ding kommt aus England und man kann nicht damit, ich meine, ich fahre ja selber viel in England, ich bin letztens auch noch mit Schaltung gefahren, was noch schlimmer ist und dann auch noch rechts gesteuert, da kriegst du schon ein bisschen die Krise. Für unsere Cotswolds-Sendungen war das. Aber wir fahren jetzt mal ganz es langsam los, hier ist Zone 30 und ich leite dich ein bisschen, dann ist das Geräusch auch nicht so laut vom Motor, oder kann man das laut und leise stellen hier?
Ja, sagen wir mal so, wenn ich in den Automatik-Komfort-Modus gehe, dann ist er schon relativ leise, ja.
Okay, dann machen wir das mal und wollen die Leute hier nicht verschrecken, die vielen Touristen, und guck mal, was ihr hier für Knöpfchen drückt, PRND Drive, das ist natürlich was anderes, hier gibt es eben keinen Gang, den man in P stellt oder so, das sind alles nur Knöpfe, und jetzt kommt schon das tolle Geräusch hier. Guck mal, graues, hellgrau-weißes Leder. Das ist eine Herausforderung. Das ist jetzt also, ach du Wahnsinn, schau dir das an. Ich bitte.
So bin ich in England gefahren, weil da gibt es ja von diesen Dingern alle möglichen Bumper. Ja, die Engländer haben das ja in ihren Wohnsiedlungen zuhauf drin. Da kommt schon wieder eine. Ja.
Na, das wird aufregend. Achtung, also nicht, dass er mich versicherungstechnisch jetzt noch rankriegt, wenn das Auto heute Schaden nimmt, wegen unseres Podcasts. Ja. Also Klaus, wir müssen jetzt, glaube ich, schon ein bisschen sparen, denn so ganz günstig ist so ein Auto ja auch nicht, oder? Darf man mal so eine Zahl nennen?
Ja, der hier hatte einen Neupreis von 305.000 Euro im Jahr 2018. Ja.
Ist nicht dein Ernst? Wir fahren in einem 300.000 Euro Auto? Oh Gott, jetzt traue ich mir ja gar nichts mehr anzufassen. Das ist ja ganz furchtbar. Eieiei. Steigern die sich dann im Wert auch?
Oder? Ja, nee, ist erst gefallen, aber weil gerade dieser Vanquish S Volante sehr, sehr selten ist, da haben sie nur 284 produziert von, ist der Preis hier wieder hochgegangen. Und in der Farbe muss man wohl mindestens 260.000 Euro bezahlen als gebrauchtes Fahrzeug. Ne?
Ich hätte ja immer ein schlechtes Gewissen, die Teile dann bei dem Preis aus der Garage zu holen, aber die müssen ja auch gefahren werden. Man darf ja solche Autos auch nicht stehen lassen, richtig?
Ja gut, man hat natürlich immer die Versicherung im Hintergrund, wenn was passieren würde. Und von daher, die Ersatzteile sind auch nicht ganz kostengünstig, weil das Fahrzeug besteht komplett aus Carbon, die Karosserie zumindest. Und da ist natürlich immer, wenn da irgendetwas passiert, das ist dann extrem teuer. Auf der anderen Seite hat diese Carbon-Karosse, das sieht man dann hinten zum Heckspoiler, solche Schwünge, wo mir Experten sagen, das könnte man mit einem Stahlblech oder Alublech in diesen Schwüngen gar nicht herstellen. Ja, vermutlich nur mit einer Carbon-Herstellung ist so etwas möglich, diese Schwünge hinten dann zum Heckspoiler herzustellen. Ja.
Man kann ja fast sagen, der hat einen sexy Po, dieser Wagen. Ne?
Ja, absolut. Ja.
Haben wir jetzt unseren Frauen, haben wir die mal nicht zuhören lassen. So, wir arbeiten uns jetzt weiter vor auf dieser schönen Landstraße, weil ich meine, das Gefühl Cabriolet fahren, das könnte jetzt auch hier in England sein, ist halt jetzt im Fünf-Seen-Gebiet, was auch schön ist. Und es geht ja eigentlich nicht ums Rasen, gleichwohl ja von der Historie von Aston Martin die Devise ausgegeben worden ist, Autos für Leute, die keine echten Rennfahrer sind, aber auf der Straße das Gefühl haben wollen, doch ein bisschen Rennwagen-Feeling zu kriegen.
Ja, einmal Rennwagen-Feeling, auf der anderen Seite natürlich auch, das verbindet sich mit Aston Martin, doch ein dezentes Understatement. Ja, es ist also, sind nicht so kracherte Autos, es gibt ja natürlich italienische Automarken, die da etwas sozusagen kracherter auftreten.
Du meinst doch nicht Ferrari oder sowas?
zum Beispiel, ja. Das ist dann Geschmackssache, und Aston Martin ist ja eigentlich so vom Image her da deutlich dezenter. Ja. Und das ist eine Sache, die mir besonders gut gefällt. Übrigens, den anderen Aston Martin Eigentümer, die wir im Club haben, die finden genau diesen Punkt auch immer sehr wichtig. Ja.
Understatement, wie die Engländer eben so drauf sind, das ist das Schöne auch an England. Da wird nicht nur aufs Gas gedrückt und Proll laut gemacht, sondern dieser Wagen hat es. Wenn er will, kann er. Und wenn man nicht will, ist er auch ein bisschen ruhiger. Sagen wir mal, bist du mit diesem Wagen schon mal voll ausgefahren? Was fährt der so? Da steht hier irgendwie 360 Stundenkilometer drauf. Kann der das wirklich?
Also laut technischen Daten erreicht er 320. Ich bin mal an einem Sonntagmorgen mit meiner Tochter, die das gefilmt hat, um 7 Uhr morgens, Sonntagmorgen, auf die Autobahn gegangen, und da haben wir 313 erreicht, mussten allerdings abbremsen, weil ein Holländer auf die Mittelspur gezogen ist.
Oh Gott, wieder mit dem Wohnwagen wahrscheinlich und dem netten gelben Kennzeichen. Die lieben Holländer, aber wir mögen sie trotzdem. Jetzt sag mir doch mal, kennst du dich jetzt durch die Club-Engagements auch, in denen du bist ja in England im Aston Martin Club und in Deutschland, wie wir gehört haben, auch ein bisschen mit der Historie aus. Wie ist das überhaupt losgegangen mit Aston Martin? Wer hat angefangen, die zu bauen? Warum und warum heißt das überhaupt Aston Martin?
Also die Firmengründung geht jetzt 111 Jahre in die Vergangenheit. Im Jahr 1913 ist die Firma gegründet worden von einem Herrn Benford und einem Herrn Martin. Und deswegen hieß diese Firma zu dem Zeitpunkt Zeitpunkt Bamford und Martin. So, und die sind aber sehr schnell auch in Rennen eingestiegen und haben im Folgejahr bereits ein Bergrennen gewonnen, das Aston Clinton Hill Bergrennen. Und weil sie dieses Rennen gewonnen haben, haben sie tatsächlich die Firma umbenannt in Aston Martin. Das heißt, der Herr Bamford hat wohl auf seinen Nachnamen verzichtet. Und seitdem, seit dem Jahr 1914, heißt die Firma Aston Martin. Und das ist ja bis heute so geblieben.
Dann wurde das Ding ja leider, obwohl es renntechnisch super erfolgreich war, diese Firma irgendwann verkauft. Ich glaube sogar an Ford, kann das sein?
Das kam dann viel später, das war 1987. Eine ganz wichtige Ära ist die Nachkriegsära. Dort hat ein großer Traktorenhersteller in England, das war der Herr David Brown, der hat Traktoren hergestellt und war sehr wohlhabend. Und er hat sich den Luxus geleistet, Aston Martin zu kaufen. Und hat auch die Firma richtig nach vorne gebracht. Und von ihm stammt dieses Kürzel, das bis heute verwendet wird, das nicht alle Modelle haben, aber sehr viele, dieses DB, das steht für David Brown.
Ah, das sieht man doch auf dem Motorblock oft noch drauf, ne? Dieses DB.
Ja, so ist es, ja.
Und deswegen gibt's dann auch noch den DB5, das ist dann David Brown. Der spielt also scheinbar doch eine ganz große Rolle bei Aston Martin. Dann war der so erfolgreich als Entwickler oder Geldgeber?
Als Geldgeber, aber auch als, ich sag mal, er hat das Unternehmen in jeglicher Hinsicht vorangebracht, entwickelt, hat es auch geschafft, ja, den DB5 zu platzieren in diesem James-Bond-Film. Ja, begonnen hat's mit dem DB2 meines Wissens, ja, gab's auch einen DB3 und so weiter, ja. Und der DB5 ist eben der bekannteste, weil er eben in dem Film Goldfinger mit Sean Connery eben debütiert hat, ja, und die Fotos aus diesem Film sind ja weltbekannt und ich habe selbst eins bei mir im Büro hängen, ja, wo er an diesem Fuhrkapass oben an dem ganz lässig an diesem DB5 lehnt, der Sean Connery.
Jetzt halte ich mal kurz die Klappe, damit man mal dieses Geräusch auch genießen kann, durch die Natur zu fahren. Wir fahren wohlgemerkt bei der Lautstärke erstmal so 30 Stundenkilometer und irgendwann wird es dann vielleicht ein bisschen schneller und das wollen wir uns auch mal anhören. Sagen, du bist ja ein super Fahrer. Wir fahren hier an Autoschlangen vorbei, aber man muss auch ein bisschen üben, wie man mit so einem Gefährt, mit Weitsicht fährt, ohne voranzustoßen, ne?
Ja, unbedingt. Ganz wichtig, ja. Und solche Autos, die muss man wirklich vorsichtig fahren, ja, weil die ziehen natürlich auch immer die Blicke auf sich, ja. Und wenn man dann irgendwie falsch fährt, kriegt man da sehr schnell auch die entsprechenden Kommentare.
Und schon wäre das Image der Aston-Fahrer im Eimer, oder?
Ja. So ist es, ja. Das ist ganz wichtig, dass man da also nicht negativ auffällt.
Hast du jetzt bei dem Flügelschaltung oder machst du da auf Automatik?
Auf Landstraße ausschließlich hier mit der Pedalschaltung, ja, weil man das schön rauf und runter schalten kann. Auf der Autobahn Automatik, ja. Das ist der komfortabelste dann, ja.
Wird das Geräusch leiser, wenn ich Automatik fahre, oder?
Ja, weil er natürlich zumindest mal im Komfortmodus dann sehr früh hochschaltet. Das heißt, er behält sehr tiefe Drehzahlen bei. Ja. Wenn man ihn mit Pedals fährt, tendiert man natürlich ein bisschen höher zu drehen, ja, um den Sound richtig rauszuholen.
Deswegen heißt der Volante, weil wir fliegen, ja? Meine Nerven, schaut euch das an hier. Das war jetzt wirklich, also, ich denke, ich bin bei der Formel 1, ja? Meine Güte, noch eins. Leider schon wieder Ortsschild. Aber wir fahren jetzt mal schön dann unten am Kreisverkehr links, da kann man dann nochmal einen kurzen Ausfahrer machen. Huiuiui, meine Nerven, da. Ist das jetzt für dich als Fahrer ein komfortables Auto oder ist das eher ein Rennauto?
Ja, es ist schon, man kann das auch hier einstellen, ja, wie hart der gefedert ist, das kann man ändern. Und es ist eigentlich ein sehr komfortables Auto. Was speziell jetzt hier bei dem Vanquish 218 eine Herausforderung ist, ist, dass er sehr weit über der Vorderachse drüber hängt. Und der Überhang ist relativ groß und das macht ihn also insbesondere bei Bumpern und so weiter, ist es eine Herausforderung, da gut drüber zu kommen, ohne dass man mit dem Spoiler anstößt. Ne? Und das ist schon bei dem speziellen Fahrzeug eine Herausforderung, ja.
Ich sage immer, lieber Klaus, nur
Fliegen ist schöner, auch dann über Höhen. Schau ihn dir an. So, was hatten wir denn hier schon? Meine Güte nochmal, wir dürfen gar nicht sagen, was wir haben. Aber du spürst natürlich jetzt, wie James Bond sich fühlen muss, wenn er in so einem Auto sitzt. Und du weißt auch, warum er in so einem Auto sitzt, weil nur mit so einem Auto kannst du die Verbrecher einholen, ne?
Oder ihnen entkommen, ja.
Jetzt hast du aber eine kleine Tea-Time verdient und die gibt's gleich. So, Andreas kann auch ganz leise mit seinem Vanquish. Wir fahren jetzt mal so eine kleine Schotterstraße. Also ich hätte ja bei dem Preis bei jedem Steinchen Angst, dass mir das irgendwo dran schlägt. Oder hat der irgendeine Verkleidung unten, wo das abprallt, dann wenn ein Steinchen drankommt?
Ja, hat unten erstmal eine Plastiklippe. Das ist so ein Frühwarnsystem. Ja, wenn das ausstößt, dann weiß man, okay, jetzt muss man wirklich aufpassen. Ja. Aber es ist tatsächlich vorne eine Herausforderung, auch hinten. Ich habe tatsächlich mal den Heckdiffuser, der komplett aus Carbon besteht, ein bisschen an der Säule angefahren. Und dieser Austausch, der hat 17.000 Euro gekostet.
Ist doch nicht zu fassen, da kaufen sich andere ein ganzes Auto dafür. Was mich ja wundert, hat der jetzt nicht so eine Beleuchtung oder sowas, eine Rückfahrkamera oder? Doch, hat er schon, ja? Ah, dann siehst du das schon. Wir fahren ein Stückchen vor und ich lade dich jetzt zu uns zur Tea Time ein und du fährst einfach rechts und da hoffe ich, ist der kleine Parkplatz und da können wir schön parken und uns nochmal in Ruhe über die Faszination Aston Martin unterhalten. Jetzt haben wir uns eine kleine Tea-Time gegönnt, lieber Andreas. Ich muss ja noch wissen, als Aston-Spezialist, der du bist, kannst du mir das sicher sagen, wo genau, in welcher Ortschaft oder welchem Teil Englands wird denn Aston Martin überhaupt gebaut? Also gegründet vielleicht auch und dann gebaut weiter.
Also es hat mehrere Werke, auch Umzüge gegeben. Aktuell seit 2009 meines Wissens wird die Produktion von Aston Martin in Gaydon durchgeführt. Ja, also ein ganz modernes Werk, das also nach neuesten Gesichtspunkten der Technologie erstellt wurde. Und davor war es in Newport Pagnell. Dieses Werk gibt es immer noch, ist auch im Betrieb, allerdings nicht für die normale Serienproduktion, sondern nur für Sondermodelle, wo beispielsweise DB5 restauriert werden oder auch ganz neu produziert werden. Es gab eine Sonderserie von DB5, die man dann neu kaufen konnte für, ich glaube, 1,5 Millionen.
Aston Martin war ja immer eine englische Marke, ist aber dann trotz Standort in England in andere Hände gekommen. Da reden wir nochmal drüber. Aber ist denn bei so einem Wagen ähnlich wie bei anderen englischen Autos wirklich noch was handgemacht oder wird es auch schon maschinell alles nur noch gemacht?
Nein, es wird sehr, sehr viel handgemacht. Da sind sie auch stolz drauf. Man hört in einigen YouTube-Videos, dass sie tatsächlich nur einen Roboter haben, nur einen einzigen. Ja. Und die Autos, zumindest hier, die ich kenne und die ich habe, da ist vorne noch eine Handsignatur des Mitarbeiters oder des Monteurs drin, des Montagemitarbeiters.
Ist nicht wahr.
Der die Endkontrolle gemacht hat. Ja. Namentlich ist da sein Name hinterlegt. Ja. Und das ist vorne im Motorraum, ist das so eine kleine Plakette, die man da einsehen kann.
Hattest du schon mal Gelegenheit, so ein Aston Martin Werk zu besichtigen oder den Mutterkonzern oder dergleichen?
Ja, wir waren im letzten Jahr mit einer Aston Martin Gruppe, 20 Fahrzeuge, sind wir durch Südengland gefahren und haben uns das Werk in Newport Pagnell angeschaut. Das ist, wie gesagt, das Werk, wo nicht mehr die Serienproduktion stattfindet, sondern nur noch Sondermodelle restauriert werden, ja, wie beispielsweise der DB5. War aber sehr interessant zu sehen, wie das dort gemacht wird. Da ist es ja eigentlich ausschließlich Handarbeit, was die dort machen in Newport Pagnell. Das Werk in Gaydon, das offizielle neue Werk, das es seit circa 2009 gibt, da durften wir leider nicht rein, weil die gerade einen sehr großen Umbau gemacht hatten und da war Publikumsverkehr nicht zugelassen, als wir dort waren. Das war sehr schade, aber okay. Wir haben zumindest das Werk in Newport Pagnell gesehen.
Wir haben ja heute von dir gehört, 1913, 1914 und 15, da ging es ja dann in die professionellen Rennen auch. Gibt es da welche, die man noch im Ohr hat, wo man sagt, da hat Aston Martin wirklich toll gesiegt und war ein tolles Auto auch für solche Rennen?
Ja, es waren dann auch Siege international, die dann in der Vorkriegszeit erreicht wurden. Beispielsweise weiß ich, dass 1928 Aston Martin das bekannte Rennen in Le Mans gewonnen hat. Ja, und das war der erste ganz große internationale Erfolg. Es gab auch noch andere, die ich jetzt nicht auswendig weiß, aber Aston Martin und Rennen war immer eine Einheit, ja, ist ja auch heute noch so, ja. Aston Martin ist ja seit einigen Jahren auch wieder in der Formel 1 vertreten und dort auch durchaus erfolgreich.
Wer sind die Fahrer? Weißt du um ein paar Namen? Das ist schwierig, da müsste ich auch nachgoogeln. Aber das ist jetzt nicht so wild. Dieses Faszinierende an Aston Martin, hast du schon mal gesagt, an das Statement, die Form des Ganzen. Was sind das aber jetzt für Leute, die Aston Martin fahren? Wir kennen jetzt dich. Kannst du sagen, das ist so ein bestimmter Schlag von Menschen? Gibt es auch Frauen, die das gerne fahren?
Ja, wir haben in unserem Club auch ein paar Frauen. Das sind jetzt nicht allzu viele. Und natürlich viele Partnerinnen oder Ehefrauen, die dann auch sehr gerne mitfahren. Ja, weil beispielsweise diese Rundreise durch Südengland war wunderschön hier.
Ja. Wo ging es denn los? Also wir haben schon viel über Südengland, auch Cornwall und so weiter natürlich berichtet. Wo seid ihr gestartet und wie kommt man überhaupt mit seinem teuren Auto hin?
Ja, da die Teilnehmer aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands kamen, war wirklich der offizielle Treffpunkt in dem Aston Martin Werk in Newport Pagnell. Ja. Und dort haben wir uns zumindest mal die gesamte 20er-Gruppe das erste Mal getroffen. Natürlich sind einige schon zu zweit oder so angefahren und dann natürlich über den Kanal drüber. Wir haben die Fähre gewählt, andere sind natürlich durch den Tunnel gefahren.
Du wirst jetzt nicht sagen, du stellst, ich fahre ja oft mit der Fähre und da stehen ja die Autos so im 10-Zentimeter-Takt und jeder macht seine Tür auf. Die Dame mit dem Hund knallt mal schnell an meine Tür. Du wirst doch nicht ein 300.000-Euro-Auto neben irgend so einem anderen Auto stehen haben.
Ja, doch, mit dem Dach drauf und so weiter. Und man schaut schon, wer da sitzt. Sie wissen ja natürlich, dass man da drauf achtet. Da habe ich das schon mich getraut. Was natürlich eine Herausforderung war, jetzt speziell hier mit dem Vanquish, war wieder auf die Fähre draufzufahren und runterzufahren, weil dort ist natürlich die, ich sag mal, die Abknicke, ja, wenn man da den Ponton da runterfährt. Ja, da muss man dann wirklich extrem schräg fahren, dass man da nicht wieder mit dem Spoiler-Aufsetzer wirklich schon heraus. Aber hat funktioniert, ja, und ich habe das Auto sowohl hin wie auch zurück heil an das Ziel gebracht.
Und eure Tour startete, wie gesagt, in dem Werk in Pagnell und ging dann wohin?
Ja, durch die Cotswolds, ja. Und wir haben uns natürlich Oxford angeschaut und diverse andere Orte, ja, auch Cambridge und natürlich das Werk selbst, ja. Und haben natürlich auch wunderschöne Abendsessions gehabt, ja, wo wir dann zusammengesessen sind, ja. Und natürlich wird dann viel über die Autos gesprochen. Nicht nur, ja, es gibt natürlich auch viele andere Themen, aber gerade Südengland ist ja wunderschön und wir hatten auch weitgehend gutes Wetter, ja, so dass wir ja zumindest die ein Cabrio hatten, also ein Volante, wie das ja bei Aston Martin heißt, dass wir da auch dann offen fahren konnten.
Haben wir eigentlich heute schon geklärt, warum Aston der Name überhaupt dabei ist mit dem Namen Aston? Denn der Martin ist mir klar.
Ja, das Gründungsjahr ist 1913. 1914 haben sie ja an diesem Bergrennen teilgenommen, das Aston Clinton Hill Bergrennen, ja, und da haben sie gesiegt. Und dann haben sie wirklich beschlossen, diesen Namen Aston, der eigentlich der Name dieses Bergrennens ist, diesen Namen zu verwenden. Das heißt, der Name des einen Gründers, dem Herrn Benford, der hat seinen Namen dann rausgenommen und da ist das Aston reingekommen. Und das zweite von dem zweiten Gründer, Martin, das hat man beibehalten. Und so ist dieser Name bereits im Jahr 1914 Aston Martin entstanden, der bis heute natürlich gültig ist, ja, und verwendet wird und natürlich auch eine lange Tradition inzwischen hat. 111 Jahre.
Wenn du sagst, ihr habt Südengland-Tour gemacht, wenn man dann mit seinem Aston in Oxford oder irgendwo parkt, ist das für die Leute auch noch so eine Attraktion wie bei uns in Deutschland, wo man die seltener sieht, aber bleiben da die Leute auch stehen und gucken und fragen und machen oder sagen die Engländer, poch, aus unserer Manufaktur kennen wir ja.
Ja, da gab es ein paar sehr, sehr kuriose Ereignisse, ja, dass die Leute natürlich schauen. Und ich war mal, hatte den Kofferraumdeckel auf hier bei dem Vanquish. Meine Frau war gerade in einem Supermarkt einkaufen, wollte Mineralwasserflaschen kaufen und ich lag tief drin mit meinem Oberkörper in dem Kofferraum, weil ich was suchte. Und dann hörte ich eine Stimme hinter mir, die in wirklich perfektem Deutsch sagte, sie sollten eigentlich einen Mercedes fahren. Ich war total verwundert und habe mich dann hochgebeugt. Es war ein älterer englischer Herr, ich schätze mal so um die 70 Jahre alt, ja, und der mich dann anlächelte und sofort fragte, was this correct? Ja, und der
er dachte, da kriegst du mehr Tragel rein in den Mercedes-Kofferraum als in so einen Vanquish. Ich meine, platztechnisch, wenn ihr sagt, ihr fahrt dann nach Cornwall und so weiter von Deutschland aus, der hat ja in der Regel meine Frau auch immer ein bisschen mehr Körperchen dabei als ein Mann. Wie kriegt ihr denn das Gepäck da unter?
Ja, das ist wirklich eine Herausforderung. Ja, da muss man schon sehr genau packen und sich überlegen, was man da mitnimmt.
Er hat einen hinten Kofferraum oder vorne, wie bei Porsche und so?
Nein, der hat tatsächlich nur hinten Kofferraum und jetzt speziell beim Vanquish kann man natürlich noch diese Notsitze, ja, die hinter den normalen Sitzen sind, kann man natürlich auch noch für Gepäcktaschen verwenden. Ne? Aber ansonsten muss man natürlich sehr genau überlegen, was man da einpackt.
Golfbag passt nicht mehr rein.
Golfbag passt nicht mehr rein oder nur Golfbag und sonst nichts. Ja, das ist natürlich schon eine Herausforderung. Und ich kenne eine Dame tatsächlich, das ist natürlich bei einer Rundreise dann nicht möglich, aber wenn wir in einen speziellen Ort fahren, wo man dann mehrere Tage sind, die hat eine große Truhe, die sie dann per DHL mit ihren Schuhen also dann vor Ort bringen lässt. Und vorher. Die Schuhe sind schon vor ihr da. Das heißt, wenn sie in einem Hotel ankommt, ist die große Truhe mit ihren Schuhen schon längst da und dann hat sie kein Problem mit dem Gepäck.
Wenn man ja so lange Strecken mit so einem schönen Auto fährt und da wäre mal irgendwas, also den kannst du ja nicht einfach so normal abschleppen lassen oder eine nette Werkstatt anfahren und sagen, ich brauche mal ein paar neue, was weiß ich, Kupplungsdinger oder Keilriemen. Das ist ja dann nicht so ganz easy, ne?
Das ist nicht leid. Das ist tatsächlich dann auch in Brighton passiert, dass wir morgens aus dem Hotel rauskamen und ich hatte zufällig genau vor dem Hotel einen wunderschönen Parkplatz bekommen und ich wunderte mich, warum ist denn der Spoiler auf der rechten Seite so fast am Boden, und stellte zu meinem Entsetzen fest, dass der rechte Vorderreifen keine Luft mehr hatte.
Oh Gott,
da kommt natürlich die englische Freundlichkeit zum Tragen. Das hat der Hotelbesitzer dann auch gesehen und hat sich sofort gekümmert, dass wir sofort einen Termin bekamen bei einem Reifenhändler und so weiter. Wir hatten so viel Luft noch drin, dass wir uns ganz langsam dorthin schleppen konnten. Und die haben dann diesen Reifen nicht vorrätig gehabt. Aber was die Engländer machen, was in Deutschland, glaube ich, fast nicht mehr üblich ist, die reparieren solche Reifen. Ja, die ersetzen, wenn der Schaden jetzt nicht
von so innen ist. Auskleben, glaube ich.
Ja, nee, da war ein Nagel drin, ja, und die setzen dann so eine Art Pfropfen rein an die Stelle, ja, und mit diesem Reifen bin ich dann die restlichen knapp 5000 Kilometer dann gefahren bis nach Deutschland und habe diesen Reifen dann erst in Deutschland durch einen Neureifen ersetzen lassen. Hat aber bestens funktioniert.
Also ich habe mir mal sagen lassen, bei so einem Aston Martin, egal welches Modell, eine neue Kupplung kann mal schnell 15.000 Euro kosten. Also man muss doch schon ein bisschen was in der Sparbüchse haben, dass man solche Nebenkosten auch decken kann, ne?
Ja, aber da gibt es gerade hier, was die Preispolitik betrifft. Das ist manchmal so, aber man kann auch, sagen wir mal, dem ausweichen. Wir haben ja auch Mitglieder in unserem Münchner oder diesem Astonishing Drivers Club. Das ist, wie gesagt, der zweite Club, der hier in München gegründet wurde vor etwa anderthalb Jahren. Dort haben wir Mitglieder, die auch ältere Aston Martin Modelle restaurieren, ja, aus den 60er, 70er Jahren, und die natürlich beste Connections nach England haben zu Versendern, die Ersatzteile versenden.
Solche Schrauber braucht man. Ich nenne die immer Schrauber. Ne? Die können an den Autos alles machen. Ja,
und die dann solche Ersatzteile auch dort besorgen und dann auch wissen, wo man die hier in Deutschland professionell einbauen kann, dass man dann wirklich dann auch preislich dann deutlich besser wegkommt.
Das Ding ist ja ein tolles Spielzeug, ja. Aber in der heutigen Zeit, wo Benzin so teuer ist, ich meine, was frisst denn so ein 12-Zylinder, wenn ich da mal ein bisschen rumfahre? Ist der dann bei 25 Litern oder?
Na, die haben ja wirklich inzwischen durch die Benzineinspritzung, die Motoren sind auch relativ modern. Natürlich hängt das extremst von der Fahrweise ab. Ja, wenn man natürlich jetzt beispielsweise die Silvretter Hochalpenstraße hochbrettert, ja, und da wirklich richtig Vollgas gibt, dann ist der Spritverbrauch anders, als wenn man jetzt auf einer Landstraße ganz gemütlich mit 90, 95 dahin zuckelt. Aber ich sage mal so, ich komme mit 13, 14 Litern im Schnitt ganz gut hin, weiß aber, wenn ich ihn mal wirklich fordere und jage, dann komme ich tatsächlich in den Bereich 18, 19 Litern. Mhm. Ja, das geht schnell.
Also wer jetzt mal durchs Zuhören bei unserem Britpod mit Thema Aston Martin interessiert ist und wissen möchte, Mensch, gut, also 300.000 weiß ich mir vielleicht nicht, es gibt ja auch was drunter, aber trotzdem, was kann man denn so generell sagen? Du hast ja das immer mit Saisonkennzeichen, so von März bis Oktober, sagen wir mal so. Was kostet denn sowas Unterhalt im Monat ohne Benzin meinetwegen? Was hat man so für Fixkosten, um überhaupt in sein Auto täglich einsteigen zu können?
Ich sage mal, das Modell, das sozusagen, wo die Modellreihe beginnt, das ist ja der Vantage, ja, den es als Modell seit 2006, glaube ich, gibt, 2005 oder so etwas. Und der ist jetzt auch neu rausgekommen, ja, dieser New Vantage, wie er heißt. Und der ist allerdings als Neuwagen relativ teuer. Ja, man bekommt ihn natürlich, die älteren Modelle, wenn man jetzt sagen wir mal 10, 12 Jahre zurückgibt und ein sehr gepflegtes Fahrzeug haben will, muss man etwa 70.000 Euro rechnen bei so einem. Und die Versicherung, da gibt es spezielle Versicherungen, die sich auf solche Autos spezialisiert haben. Die haben dann nicht diese Schadensfreiheitsklassen. Das heißt, wenn man jetzt einen Unfall hat, wird man nicht gleich hochgestuft. Mhm. Aber man wird auch nicht, wenn man jetzt 3-4 Jahre unfallfrei gefahren ist, runtergestuft. Ja. Also man hat echt einen Fixpreis. Und jetzt bleiben wir mal bei diesem Vantage. Ja, da liegt man für 8 Monate. Das ist also, wenn man jetzt ein Saisonkennzeichen hat, von März bis Oktober, das sind dann 8 Monate, muss man etwa 1200 Euro rechnen. Da ist dann allerdings die Vollkasko mit dabei. Ne. Dann ist wirklich alles abgesichert. Man hat natürlich eine gewisse Selbstbeteiligung.
1200 pro Monat?
1200 pro Jahr.
Pro Saison?
Pro Saison, für diese 800.
Und ein Service oder so kostet jetzt nicht gleich 10.000 Euro, weil es jetzt eine Aston ist, oder wie?
Nein, der Service ist auch sehr unterschiedlich, je nachdem, was ausgetauscht werden muss. Aber ich würde mal sagen, mit dem Service kommt man mit 2.000 Euro hin. Das hängt auch ein bisschen von der Fahrleistung ab. Da ich jetzt meine Astons sehr wenig bewege, weil ich ja 3 habe, ja, dann komme ich etwa bei einem etwa auf 3.000 Kilometer pro Jahr. Und da mache ich den Service dann tatsächlich, da er alle 15.000 Kilometer vorgeschrieben ist, dann nach 2 Jahren, dann ist er nur 6.000 gefahren. Ja. Und da bin ich dann im Bereich von 2.000 Euro plus minus, mal weniger, mal mehr, je nachdem, was gemacht wird.
Wie bist du denn an deine Autos gekommen? Wenn jetzt ein Interessierter ist, gehst du da in Portale oder fliegst du nach England und schaust dir die vor Ort an? Oder wie kommt man da am besten ran?
Ja, tatsächlich der klassische Weg natürlich über die Portale, ja, und die üblichen, die bekannt sind, mobile.de, Autoscout und so weiter. Und den Vanquish, den habe ich tatsächlich bei Aston Martin in Stuttgart entdeckt. Den habe ich 1,5 Jahre lang gesucht, weil ich wollte unbedingt einen Vanquish S-Volante haben, aber die Farbe war eben nicht da. Und dann waren wir in der Karibik und da wurde er inseriert und ich habe die Krise gekriegt, weil ich in der Karibik war. Und habe ich dann sofort in Stuttgart angerufen, habe gesagt, okay, ich fliege aber am Wochenende bereits zurück und am Montagnachmittag bin ich bei Ihnen. Und habe das auch gemacht, was ich nicht wusste, dass ich mit einer Lebensmittelvergiftung dann diesen Transatlantikflug gemacht habe. Und mein Sohn hat mich dann Gott sei Dank am Montag mit grummelndem Magen hingefahren und da habe ich den sofort gekauft. Und Gott sei Dank, ja, weil der wäre sofort auch woanders weg gewesen.
Es ist eine tolle Geschichte. Was sagt denn deine Frau zu diesem Hobby? Teilt die das oder sagt die verrückt, Garage zu, interessiert mich nicht? Oder auch die Frauen in eurem Club, wie reagieren die da so?
Sehr unterschiedlich. Ich habe das riesige Glück, dass meine Frau da auch autobegeistert ist, ja, und gerne mitfährt und das auch richtig genießt. Und im Club hat sich auch so eine richtige, sagen wir mal, kleine Clique gebildet, der Damen, die da mitfahren. Aber man muss fairerweise dazu sagen, wir haben auch Mitglieder, wo die Frauen das nicht so toll finden und die dann relativ häufig dann auch alleine fahren, ja, oder jemand anders dabei haben, was weiß ich, das Enkelkind oder den Sohn oder wen auch immer, ja.
Abschließend, ist denn Aston immer noch Aston Original Englisch oder ist das jetzt schon zigmal verkauft? Wir wissen gar nicht, ob da schon irgendein Japaner oder Koreaner dahinter steht.
Ja, also momentan sind die Eigentumsverhältnisse ein bisschen gescheußer. Ein Herr Stroll, ein kanadischer Multimillionär, der eine Investorengruppe vor ein paar Jahren, ich glaube im Jahr 2020, hatte circa 17% von Aston Martin erworben, der auch, glaube ich, sehr engagiert ist in der Formel 1 mit seinem Sohn. Ja, und Daimler-Benz oder Mercedes-Benz, wie es jetzt heißt, ist auch mit dabei.
Wir haben Daimler alle im Aston.
Ja, das ist tatsächlich so. Natürlich die Stückzahlen, die Aston herstellt, da können die viele Sachen, lohnt es sich gar nicht selbst zu entwickeln. Ich sag mal so ganz, ganz einfache Sachen wie ein Tempomat mit Abstandssensorik und so weiter. Das, wenn die das auf die wenigen Stückzahlen umlegen würden, diese Entwicklungskosten, das wäre unbezahlbar. Und wenn sie dann so etwas von Mercedes-Benz dann bekommen, ist das natürlich für die ganz toll. Mercedes-Benz hat meines Wissens so ganz knapp 10% an Aston Martin und liefert für alle Modelle, die einen V8-Motor haben, ist ein AMG V8-Motor drin, die ja sozusagen in Fachkreisen als mit der beste V8-Motor derzeit oder einer der besten V8-Motoren auf dem Markt gesehen werden. Ja, das heißt auch der DB12, der jetzt kürzlich oder vor einigen Monaten erst auf den Markt gekommen ist, verfügt auch über so einen AMG V8 Motor, der, wie gesagt, wirklich ein ganz toller Motor ist. Aber man muss natürlich dazu sagen, es ist nicht mehr ein Original Aston Martin Motor. Die V12 Motoren.
Das ist deiner noch. Der ist noch original.
Er ist noch original. Auch der Vantage von vor 10 Jahren, die sind alle aus Werken von Aston Martin. Ja, und daher natürlich was ganz Besonderes. Und die V12 Motoren werden tatsächlich noch in diesem einen Werk hergestellt. Die V8 Motoren kommen von AMG.
Abschließend, gibt es denn irgendeine witzige Geschichte aus deinem Aston Martin-Leben, was passiert ist, was du erlebt hast, irgendwas, was du uns erzählen kannst?
Ja, ich verkaufe derzeit mein Vantage und das ist auf den üblichen Portalen ist inseriert. Und ein Mitglied aus unserem Aston Martin Club hat gesagt, also was gar nicht so schlecht ist, den in Kleinanzeigen, also was früher eBay Kleinanzeigen hieß, da auch zu inserieren. Das habe ich dann rucki zucki, man macht ja Copy-Paste rüber. Und dann hat sich nach ein paar Wochen tatsächlich eine Interessentin gemeldet mit einem langen Text. Die hat dann geschrieben, also sie findet den Aston Martin und die Fotos, die sie gesehen hat, den ich da verkaufe, wirklich wunderschön. Aber sie würde sich eigentlich viel, viel mehr für mich interessieren. Sie wäre auf der Suche nach einem Sugar Daddy, aber sie hat es geschrieben.
Ist nicht dein Ernst.
S-U-G-G-E-R. Sugar Daddy. Und da habe ich gesagt, also ich war total beleidigt. Also erstmal in meinem Alter schon Sugar Daddy und zum anderen dann noch so falsch geschrieben. Damit hat sie sich komplett rauskatapultiert.
Hat ein paar Bilder mitgeschickt.
Ich habe dann geschrieben, kein Interesse, ja, und habe ein entsprechendes Emoji dazu getan, dass das sehr deutlich signalisiert. Sie hat dann sofort zwei Bilder nochmal gepostet. Nee. Also es war wirklich sehr jung, vermutlich so, wie sie es geschrieben hat, 21. dürfte zutreffen, ja. Aber unglaublich, ja, was
da. Könnte das Ende deiner Aston Martin-Karriere mit deiner Frau werden, ne?
Ich habe ihr das sofort gezeigt, ja, und natürlich, um da nicht irgendwie in falschen Verdacht zu geraten. Sie war total empört, dass da so etwas passiert.
Tolle Geschichte zum Abschluss. Ich weiß, du musst jetzt dringend wieder aufs Gas drücken zum nächsten Termin. Ich darf dich nochmal mit einem tollen Motorabschied hier verabschieden und bedanke mich erst schon mal ganz herzlich für das tolle Gespräch.
Ja, vielen Dank. War für mich auch wirklich sehr schön und sehr interessant. Dankeschön.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.